Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rotthaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Interview erfährt Marco Feldmann von Markus Tönz-Gerlemann, Leiter des Hauptzollamtes in Frankfurt am Main, welche besondere Rolle sein Amt, vor allem mit Blick auf den Frankfurter Flughafen, zukommt. In der heutigen Recherche geht es um die nächsten großen Herausforderungen, die der ÖPNV nach der Corona-Krise meistern muss. Außerdem kommentieren wir, wie sich das Prozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung weiterentwickeln muss, um mit den heutigen Anforderungen Schritt zu halten. Der Frankfurter Flughafen ist das deutsche Lufttor zur Welt. Täglich werden Menschen und Waren im Wert von mehreren Millionen Euro von und nach Deutschland transportiert. Dass dies das dort stationierte Zollamt vor besondere Herausforderungen stellt, erklärt sich fast von selbst. Welche Aufgaben genau zu bestreiten sind, erfährt Marco Feldmann im Interview mit Markus Tönz-Gerlemann, Leiter des Hauptzollamtes in Frankfurt am Main.
Ja, Herr Tönz-Gerlemann, als erstes würde uns natürlich interessieren, Sie sind Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt am Main. Was sind eigentlich die Aufgaben Ihrer Dienststelle?
Ja, die Aufgaben des Hauptzollamts Frankfurt am Main sind eigentlich die klassischen Aufgaben, die auch die anderen Hauptzollämter haben. Allerdings hier in ganz geballter und, ich möchte mal sagen, fokussierter Form. Wir haben zunächst die Aufgabe, Zölle, Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern und Luftverkehrssteuer zu erheben. Also wir sichern die Staatseinnahmen und fertigen alle Waren im Rahmen der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr ab. Also Steuererhebung. Zweites Programm, wir schützen die innere Sicherheit. Wir überprüfen durch Zollkontrollen sowohl im Reiseverkehr als auch im Frachtverkehr die Einhaltung aller Bestimmungen im Bereich von Verboten und Beschränkungen. Beispielsweise Betäubungsmittel ist ein ganz wichtiger Bereich, Arzneimittel, Produktsicherheit, gewerblicher Rechtsschutz, also Markenpiraterie, Markenfalsifikate. Wir bekämpfen die Geldwäsche speziell durch Bargeldkontrollen und durch Sammeln von Informationen. Und natürlich haben wir auch für die Stadtbezirk Frankfurt die Aufgabe, die Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu bekämpfen, Einhaltung von Mindestlöhnen etc., also das komplette Programm der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für die Stadt Frankfurt, neben Berlin und München eine der größten Baustellen der Republik im Übrigen, um das so zu sagen. Und die ganze Sache natürlich unter dem Gesichtspunkt des größten Verkehrsflughafens Deutschlands und des größten Frachtflughafens in Mitteleuropa.
Da haben Sie mir nämlich genau schon die Brücke gebaut. Gibt es denn Besonderheiten aufgrund des Frankfurter Flughafens in Ihrer Arbeit, gerade vielleicht auch im Vergleich zu, ich sage mal, anderen Binnenzollämtern, die eben keinen Flughafen und vor allem keinen so großen Flughafen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben?
Natürlich, Sie haben schon gesagt, Herr Feldmann, wir sind der größte Flughafen, wir sind das zweitgrößte Hauptzollamt hier in der Republik. Wir sind das Lufttor zur Welt. Wir betreiben den Flughafen und die Zollabfertigung 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr und zwar an 365 Tagen im Jahr. Wir sind also Tag und Nacht da. Wir sind auch geöffnet zu Corona-Zeiten, als andere Flughäfen geschlossen worden sind, sind wir auch auf Weisung der Bundesregierung, wird der Flughafen Frankfurt offen gehalten und insbesondere bei der Einfuhr von Schutzgütern im letzten Jahr haben wir hier eine wichtige Rolle gespielt, was die Bedeutung aus meiner Sicht auch nochmal eindrucksvoll unterstreicht. Wir sind ein klassischer Frachtflughafen, also mit Großfracht, mit Terminfracht, mit Hochwertfracht, mit sehr wertvoller und weniger jetzt Päckchen und E-Commerce-Einzelbestellungen im Internet, die abgefertigt werden. Also die berühmten Lippenstifte oder Haargummis aus Asien, aus China ist nicht unser Schwerpunkt, sondern die klassische Großfracht. Und damit haben wir auch eine gewisse Verantwortung für die Wirtschaft. Wir müssen gewährleisten, dass der Güterumschlag, ne, Zeit ist Geld, Luftfracht wird dann gewählt, wenn die Zeit knapp ist, dann werden die hohen Kosten in Kauf genommen und wir sehen zu, in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbeteiligungen, dass das auch möglichst verzugslos und zügig hier erfolgen kann. Allerdings natürlich unter Beachtung der notwendigen Zollkontrollen und unter Beachtung der Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
Sie hatten erwähnt Bekämpfung der Schwarzarbeit für den Stadtbezirk Frankfurt am Main. Betrifft das nur bitte in Anführungsstrichen die Stadt Frankfurt am Main oder auch, ich sage mal, Umgebungskommunen wie Offenbach etc.?
Also unsere Zuständigkeit ist zunächst mal Frankfurt am Main, wenn wir Tatverdächtige oder Tatorte in Frankfurt haben. Natürlich organisieren sich die Kriminellen anders, natürlich machen die an der Stadtgrenze nicht Halt, sodass wir natürlich, wenn es Bezüge ins Umland gibt, auch da im Zusammenhang auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren führen. Und im Übrigen auch ganz viele Hauptzollämter der Republik, nicht nur die umliegenden Hauptzollämter in Rhein-Main, sondern auch viele entfernter liegenden Hauptzollämter hier Verfahren vor Ort bearbeiten, dass sich halt ganz vieles, insbesondere auch in der Baubranche hier in Frankfurt, trifft.
Sie hatten bei der Aufzählung und Erklärung Ihrer Hauptaufgaben auch erwähnt, Bargeldkontrollen, wenn ich richtig informiert bin, entfällt auf das Hauptzollamt Frankfurt ungefähr 2/3 aller Bargeldaufgriffe, die der Zoll bundesweit macht. Wie kommt es eigentlich zu dieser ja schon Ballung, muss man ja sagen?
Wir sind der als internationaler zentraler Verkehrsflughafen und vor allen Dingen als Hub, also als Drehkreuz, wie man sagt, nicht nur für Waren, sondern auch für den internationalen Passagierverkehr. Wir haben hier ganz viele Menschen, Passagiere, die umsteigen und in Drittländer ausfliegen. Damit haben wir noch echte Drittlandsgrenze hier. Das heißt, weltweit sämtliche Destinationen, also Bestimmungsflughäfen, werden von uns angeflogen und sind dafür natürlich auch für Bargeld Kuriere und Bargeldbeförderer im weitesten Sinne des Wortes interessant. Daher fliegen also viele Reisende, die Bargeld mit sich führen. Ich formuliere das jetzt mal ganz allgemein, fliegen von Frankfurt. Also das führt dann dazu, dass wir hier ja so circa 2/3 aller Bargeldfeststellungen, sowohl legale Anmeldungen, also Reisende, die ihrer Anmeldepflicht nachkommen und das Bargeld zur Ausfuhr oder auch bei der Einfuhr anmelden, als auch Personen, die das nicht anmelden und wo das dann durch die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Zollkontrolle gefunden wird, entweder an der Person oder im Gepäck. Wir haben also hier, um dann mal einen Wert, um mal ungefähr so ein paar Zahlen zu haben. Ich muss hier noch ein bisschen unterscheiden. Die Zahlen 2020 sind natürlich andere als in den Vorjahren, dass da hier ja quasi ab März der Flugverkehr zu 98% eingestellt worden ist und wir uns also auch erst langsam wieder erholen. Jetzt circa 50% in diesem Sommer haben wir in zum Beispiel im Normaljahr 2019 fast 5000 reguläre Bargeldanmeldungen gehabt. Gesamtwert fast 172 Millionen Euro, um es einfach aus der Statistik so zu nennen. Und davon sind 1300 Aufgriffe, nennen wir es mal, also Feststellungen von Bargeld, die nicht angemeldet worden sind. Das waren dann in diesem Jahr immerhin, im letzten Jahr, im Statistikjahr, der Zoll misst immer jährlich die Statistik, immer noch die Hälfte, knapp 700 Anmeldungen, die wir da gehabt haben und über 2600 reguläre Anmeldungen. Also selbst in diesen Zeiten macht das deutlich, dass wir für Bargeldbewegung, für Bargeldtransporte interessant sind. Und wir stellen eine weitere Sache fest, dass wir jetzt zwar weniger Reisende haben, die aber zum Teil höhere Bargeldbeträge mit sich führen. Nämlich einfach darum, wenn weniger Flüge sind, muss pro Flug dann gegebenenfalls mehr Bargeld mitgenommen werden. Das ist einfach ganz einfach mal eine Erfahrung, die wir gesammelt haben.
Herr Tönz-Gahlemann, wir sagen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja. Alles klar, vielen Dank.
Die Zeiten für den öffentlichen Personalnahverkehr könnten besser sein. In der Energie- und Verkehrswende nimmt der ÖPNV eine Schlüsselrolle in der Bekämpfung des Klimawandels ein. Er soll kundenfreundlich, klimafreundlich und bezahlbar sein, um eine Alternative zum Individualverkehr zu werden. Allein das ist eine Generationenaufgabe. Doch durch die disruptive Wirkung der Pandemie wechselten viele Fahrgäste das Verkehrsmittel weg vom ÖPNV. Wir haben recherchiert, wie die Kundinnen und Kunden zurückgewonnen werden können.
Gerade zum Anfang der Transformation zu einem emissionsarmen Verkehrsangebot traf die Corona-Pandemie die Verkehrsbetriebe besonders hart. Der ÖPNV stand schon vor dem Corona-bedingten Stresstest unter enormem Druck, gleichzeitig einen ansatzweise wirtschaftlich profitablen Betrieb und ein ansatzweise attraktives Beförderungsangebot zu gewährleisten. Im Jahr 2018 konnten Unternehmen des ÖPNV nur 41,5% der Gesamtkosten über den Verkauf von Fahrkarten finanzieren. Den Rest der Kosten deckte die öffentliche Hand. Und in der Pandemie sind diese Unterstützungen massiv gestiegen. Durch das Homeoffice, neue Arbeitsmöglichkeiten und das Abstandsgebot verloren Verkehrsbetriebe viele Kunden. Davon weiß auch Berthold Witting, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, zu berichten.
Wir hatten einen guten Lauf, haben sehr viel investiert und sehr viel Engagement an den Tag gelegt, um zu zeigen, dass der ÖPNV eine sinnvolle Alternative ist, und haben dann mit Eintritt der Pandemie eben doch hinnehmen müssen, dass die Bevölkerung wieder von dem Verkehrsmittel Abstand genommen hat, an das wir es gerade versucht hatten zu gewöhnen.
Durch Corona hat man nicht nur einen erheblichen Rückgang beim Nahverkehr, sondern auch beim Fernverkehr verzeichnet. Der ÖPNV hat Fahrgäste verloren, die zuvor Abokunden waren, und dadurch Einnahmen, die für die Transformationsprozesse wichtig sind. Während die Konzepte in den Gedankenschmieden der Republik weiter an der Transformation des ÖPNV hin zu einem klimaneutralen und attraktiven Verkehr gearbeitet wird, haben die Unternehmen Probleme, diese Ideen auf die Straße zu bringen. In Mecklenburg-Vorpommern versucht man durch Aktionen wie ein 365-Euro-Ticket alte und neue Kunden zu gewinnen. Der immer wieder ins Spiel gebrachten Idee eines kostenlosen Nahverkehrs kann Witting dagegen nicht viel abgewinnen.
Wir sind der Auffassung, dass der ÖPNV eine Leistung ist, und eine Leistung sollte es letztendlich auch nicht zum Nulltarif geben. Das ist nirgendwo in der Bundesrepublik so. Ich habe dem Grundsatz nach auch nicht das Empfinden, dass ich sage, dass die Bevölkerung nur darauf reflektiert. Wenn ich das anspreche, habe ich manchmal den Eindruck beim Nulltarif, dass ich sage, die Leute, die ohnehin schon den ÖPNV nutzen, die nehmen das gerne mit. Und diejenigen, die zu Fuß gehen, die sagen, naja, dann fahre ich dann halt eben mit dem Bus, kostet ja nichts. Aber ich mit seiner solchen Aktion letztendlich den ÖPNV nachhaltig nach vorne bringe, ohne dass ich Geld mit ins System reinwerfe, wage ich zu bezweifeln.
Dr. Klaus Doll, Leiter der Arbeitsgruppe Fraunhofer People Mobility der Fraunhofer Allianz Verkehr, kann Witting nur zustimmen. Menschen seien vor allem Gewohnheitstiere. Und durch das einschneidende Erlebnis der Pandemie hätten sich die Gewohnheiten und Arbeitsmuster stark verändert. Man muss schauen, ob man die alten Kunden zurückgewinnen oder neue Fahrgäste gewinnen kann. Dazu sieht Dr. Doll zwei Strategien.
Also Sie können die Qualität verbessern und noch mehr investieren. Also das tut man ja auch, und der ÖPNV hat in den letzten Jahrzehnten ja auch wirklich sehr viel getan und hat die Fahrgastzahlen auch gesteigert durch bessere Fahrzeuge, bessere Schienennetzdichten zum Beispiel oder Angebote auch im Bereich der Buchung von Apps. Es ist aber doch ein Sektor, in dem Investitionen jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Also das heißt, wenn Sie eine neue Fahrzeugflotte, eine neue Strecke eröffnen wollen oder so, da reden Sie über 15 Jahre, die man braucht, um nach Supporte zu kommen.
Die zweite Möglichkeit seien Push-Maßnahmen wie Verknappung und Verteuerung von Parkraum oder Geschwindigkeitsbegrenzungen innerhalb der Stadt.
Also all die Dinge, die, ich sag mal, das Autofahren ein bisschen unattraktiver machen. Also wir wollen ja nie über Verbote reden. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Aber wir haben tatsächlich diese Mammutaufgabe des Klimawandels zu schultern. Ich glaube, da brauchen wir alle Instrumente. Und was wir in unseren Modellierungen sehen, wir haben ja große volkswirtschaftliche Modelle, mit denen wir solche Szenarien rechnen, ist, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Wenn Sie sagen, Sie machen das Autofahren ein bisschen unangenehmer, ein bisschen teurer, das kostet den Staat nicht viel außer Nerven beim Umsetzen, dann erreichen Sie aber für den ÖPNV und für den Rad- und Fußverkehr, der auch sehr umweltfreundlich ist, naturgemäß relativ viel.
Für eine effektive Mobilitäts- und Verkehrswende braucht es vor allem eine Verhaltensänderung der Bevölkerung. Das Angebot des ÖPNV kann noch so kundenorientiert und hochwertig sein, wenn ihn keiner nutzt, ist noch nichts gewonnen. Solange kein Mentalitätswandel eingesetzt hat, kann auch kein Mobilitätswandel gelingen.
Wie können analoge Prozesse sinnvoll digitalisiert werden? Diese Frage stellt sich der öffentlichen Verwaltung schon seit einiger Zeit. Welche Fortschritte in diesem Feld in den letzten Jahren gemacht wurden, kommentiert Guido Gerd. Sprecherin ist Ann-Kathrin Herwig.
Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Mit diesen markigen Worten legte der damalige Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom im Jahre 2015 den Finger in die Wunde. Er zeigte eine zentrale Ursache für das Scheitern oder die mangelhafte Umsetzung von Digitalisierungsprojekten auf, die sich darauf fokussiert, den analogen Status quo kritiklos und prozessual möglichst unverändert ins Digitale zu übertragen. Digitalisierung wurde hier insbesondere als schlichte Elektrifizierung des Prozesses und in der Vielzahl der Prozesse letztendlich der gesamten Organisation verstanden. Gestalterischer Anspruch an den digitalen Prozess? 0. Hier hat sich die öffentliche Verwaltung seit Mitte des letzten Jahrzehnts aus eigener Kraft und durch externe Unterstützung deutlich weiterentwickelt. Die digitale Transformation wird heute insbesondere als Wandel der Organisation gesehen. Die reine IT ist dabei nur das Mittel zum Zweck. In diesem Zuge hat das Prozessmanagement in den vergangenen Jahren, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, zu Recht an Bedeutung gewonnen. Nur wenn innerhalb der Behörden Prozesse ganzheitlich identifiziert, dokumentiert, gestaltet, implementiert, gesteuert und fortwährend optimiert werden, ist gewährleistet, dass die Leistungsfähigkeit einer Organisation bestmöglich mit den Potenzialen der Digitalisierung verzahnt werden. Will man die herausfordernde Zielsetzung erreichen, bei weniger Quantität vor dem Hintergrund des demografischen Wandels mehr Qualität abzuliefern, ist die Organisationsgestaltung und daraus abgeleitet eine neue Organisationskultur unabdingbar, um die oft beschworenen Mehrwerte der Digitalisierung möglichst vollumfänglich auf die Straße zu bekommen. In Anlehnung an Thorsten Dirks könnte man sagen, wir müssen insbesondere auch die Scheißprozesse so digitalisieren, dass am Ende ein scheißgeiler digitaler Prozess steht.
Prozessmanagement ist auch eines der Themen auf dem Nordländer-Kongress am 23. September 2021. Die Relevanz ebenenübergreifender Lösungsansätze verfolgen die norddeutschen Bundesländer bereits durch das Angebot eines gemeinsamen IT-Dienstleisters. Mit dem Kongress Nordländer Digital setzen Sie und die norddeutschen Kommunen einen Schwerpunkt auf verstärkten Transfer von Konzepten, Ideen und Maßnahmen. Der Kongress richtet sich insbesondere an alle Verwaltungen aus den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, sowie deren Kommunen und Kreise. Melden Sie sich gerne noch auf www.nordlender-digital.de/Anmeldung an. Das war's auch schon wieder für heute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.